schön, heute Abend hier bei euch zu sein. Vielen Dank, Axel und alle anderen Ältesten und alle Leute in Leiterschaft. Es ist immer eine richtige Ehre für mich, hier bei euch zu sein. Und vor allem ist es fantastisch, heute Abend hier zu sein, weil ich habe so eine anstrengende, Axel hat gesagt, ob ich irgendwas nur schnell was sagen. Und dadurch will ich nur sagen, wenn der Feind irgendwas machen will, dann kann Gott immer noch was Besseres daraus machen. Das muss man immer glauben. In den Prozess ist es nicht so einfach, aber einfach nicht aufgeben. So, ich war unten in Südafrika gewesen, weil meine Mutter wohnt da unten und sie ist 90 und jede dritte, vierte Woche fliege ich sowieso runter die letzten zwei, drei Jahre, um ein bisschen da unten zu unterstützen. Und als ich ankam, war alles okay. Sie läuft so mit so einem Rollator, so 90, aber meine Mutter kommt aus Schottland. Und die Schotten, die geben nie auf, ne? Nein. Und genau, und es war okay, schon 90 so, aber den nächsten Morgen, als wir wach geworden sind, war sie wirklich krank, also tödlich krank. Auf einmal habe ich den Krankenwagen geholt und so ist gleich im Krankenhaus. Und sie haben mal früher so ein bisschen Blasenentzündung und so, wir haben Dauermedikamente dafür. Und öfters ist es dann in Lungenentzündungen rübergegangen und so mit 90. Und dann ist sie gleich im Krankenhaus und musste gleich dort bleiben und nicht Intensivstation, aber richtig tödlich krank auf einmal. Und ich bete schon fast über 30 Jahre für meine Mutter, dass sie, wenn sie stirbt, dass sie wirklich mit dem Herrn sterben. Ne? Das ist alle unsere Wünsche, oder? Für alle unsere Familienangehörige, absolut, das ist so. Und ich habe das noch immer im Kopf. Wir haben schon in die 80er Jahre zusammen gebetet. Meine Mutter ist so methodistisch, hat eine ganz starke Geisterunterscheidung, ganz stark. Und wenn man mal so ein bisschen christliche Fernsehen guckt und so, dann sagt sie manchmal, den mag ich nicht und den mag ich nicht. Und dann ist das später auch so, dass irgendwann nie okay war. Und so war es nicht so einfach, meine Mutter so in der Sinne zu evangelisieren, weil, wie gesagt, sie weiß, was echt ist. Und genau, und dann war die erste Abend, zweite Abend, so war die dritte Abend, weil normalerweise die dritte, vierte Tag wird sie verwirrt, weil im Krankenhaus gibt es kein Schlafen, oder? Ständige Maschine da, was piepst und die ganze Dinge, was da alles los ist und so. Und dann habe ich gedacht, oh Herr, ich vertraue dich so, weil es kann ja sein, dass meine Mutter zum Herrn gehen bald. Und wir müssen noch beten, ich muss noch wissen und sie muss wissen. Und die Verwirrung kommt so ab dem dritten Tag. Und dann haben sie in eine Zwei-Bett-Zimmer von einem großen Saal, also in wo zwei Betten sind. Und die erste Abend war die Frau, konnte gut hören und so. Die zweite Abend haben sie die Frau geändert und eine andere Oma ist gekommen und die ist total taub, die kann nichts hören. Und da habe ich gedacht, oh Herr, das ist ja auch gut. Dann können wir ja schon mal reden. Und dann bin ich da hingegangen, dritter Abend so. Und dann, als ich reinkam dort, habe ich so die Friede Gottes so gespürt in die Zimmer, so stark, dass ich gedacht habe, jetzt ist der Zeit. Und plötzlich kamen die zwei Krankenschwestern, wir müssen jetzt waschen und so. Und da habe ich gesagt, bitte, wenn ihr das ziemlich schnell machen kann, weil wir müssen noch was erledigen hier. Und dann haben sie das schnell gemacht und sind raus. Und bin ich gleich bei meiner Mutter, hat Johannes 1, 17 oder 14 so, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber alle, was ihm angenommen hat, zu denen hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes genannt zu werden. Ist das so auf Deutsch? Genau. Habe ich das vorgelesen, habe ich gesagt, weißt du, und dann sagt meine Mutter gleich, ja, weißt du, aber ich lese jeden Abend meine kleine Büchlein und so. Habe ich gesagt, das ist so, aber wir müssen ihn annehmen. Es ist ein Glaubensschritt. Wir müssen ihn annehmen als unser persönlicher Retter. Habe ich das sehr wieder erklärt? Habe ich gesagt, willst du jetzt das wieder machen? Dann weiß wir, dass wir weiß. Dann sagt sie ja. Und dann haben wir zusammen gebetet. Sie hat mich hinterher gebetet, hat gesagt, Jesus, bitte, ich nehme dich an, mein persönlicher Retter, alles, was du für mich gemacht hast am Kreuz, nicht meine guten Werke. Und ich gehe im Himmel, weil ich dich angenommen habe als meine persönliche Erlöser. Ist Gott gut? Halleluja! Halleluja! Und genau, und dann, genau, und den nächsten Morgen, da habe ich sie gesagt, und jetzt gehst du in den Himmel, garantiert, nicht weil du jeden Abend deine schönen Büchlein lese, oder dass du nichts Falsches gemacht hast. Meine Mutter war Krankenschwester und hat andere Krankenschwestern ausgebildet. Und bei sie ist einfach eine Sache, ist entweder so oder so. Ne? Es ist richtig oder nicht richtig. Fertig. Nichts in die Mitte. Ne? Gar nichts. Und weil sie eine so gute Person war, die ganzes Leben lang. Ne? So guter Mensch ist in der Sinne. Und genau. Und dann den nächsten Morgen, als ich kam, war sie verwirrt. Und hat sie eine ganze Nacht und ganzen Tag gesprochen. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, oh, ich habe die Schlaftablette dabei, was ich zu Hause kriege. Und habe ich irgendwann gedacht, jetzt kriegt sie die ganze Tablette. Normal nehmen sie nur halbes. Und dann hat sie fast einen Tag und Nacht dann geschlafen. Und genau. Und dann konnten wir sie raus. Kam eine Schwester, sie ist auch Krankenschwester, konnten wir sie heimgeben, weil sie hat sehr viel Antibiotika schon gekriegt. Und der Arzt hat gesagt, es ist besser, dass sie heimgehen, weil manchmal wird man auch im Krankenhaus noch kranker. Und genau. Und dann es ist nicht wie in die Gemeinde, man wird immer besser. Aber ne. Und haben wir sie heimgenommen. Und dann, Axel, ne, weil ich wollte schon vor 3 Tagen hier sein, haben wir dann alles umgebucht und blablabla, alles. Und vielen Dank für eure Liebe und eure Verständnis und so. Und dann habe ich gestern dann die Flüge angefangen. Ich muss so einen Regionalflug nehmen um 5 Uhr gestern Nachmittag nach Johannesburg und dann von Johannesburg nach München und München, Dresden. Und dann, Halleluja, sind wir schon in die Nähe hier bei euch. Und als ich gestern Abend dann einchecken um 5 Uhr, sagt die Frau mir an den kleinen Regionalflughafen, fragt sie, ob sie mich durchchecken kann. Habe ich gesagt, wenn sie das machen kann, sagt sie ja. Und dann gebe ich sie die Boardingkarte für die ganze Reise. Habe ich gesagt, wunderbar. Und hat sie da bis an meinen Computer und dann hat sie gesagt, oh, sagt sie, jetzt habe ich was Großes falsch gemacht. Und dann stehe ich da und dachte, ja, genau. Und dann sagt sie, einen Moment, dann gehen sie weg ins Büro, jetzt ist der Flug geht um 5, jetzt ist es so 4:20. Jetzt geht sie weg, kommt zurück und sagt, es tut mir leid, ich habe die internationale Reise total annulliert, gecancelt, alles. Ich habe sie leider rausgenommen aus den ganzen Flügen, alles raus. Ja, dann will man natürlich christlich reagieren. Aber der Fleisch will auch reagieren. Ja, also. Und dann hat sie gesagt, aber Borden, 4:30 haben sie dann gebordet und hat gesagt, Borden, ich organisiere alles. Dann bin ich gelandet um 6 Uhr in Johannesburg, bin raus zum Fluglinie, haben die gesagt, nee, sie sind auf die Standby-Liste, die Wartenliste und es sind 40 Leute auf die Warteliste. Weil sie sich rausgenommen aus dem Flug, hat sie alles verloren. Jetzt müssen wir sie auf die Warteliste machen. 40 Leute auf der Warteliste. Jetzt ist es so, 6 Uhr, 6:30, der Flug geht 8:30 nach München. Irgendwann bin ich dann wieder zurück und dann hat sie gesagt, nee, wir haben das geschafft, sie sind wieder auf dem Flug, aber sie haben den gleichen Sitzplatz nicht mehr. Und so ein ganz, ganz großer Flieger, die letzte Reihe ist Reihe Nummer 74. Und ich war 72. Also, wenn man weitergeht, dann geht man raus, hinten raus. Und dann muss man dann andere Flieger nehmen hinterher. Dann sagt sie, aber es tut mir leid, ich kann Sie nicht die gleiche Sitzplatz geben, jetzt haben Sie 25. Und das war dann die dritte Reihe von der Tür, wo man aussteigen kann. Und das war super, weil meine Anschluss in München heute Morgen war nur 35 Minuten. Und wenn ich da von da hinten rauskomme, dann kriege ich die Anschluss nicht. Da habe ich gedacht, oh, der Herr ist ja so gut. Ne? Also, fantastisch. Sitze ich, kam meine Nachbarn, zu zwei sitzen und Gang 4:2. Und der ist so, ich würde sagen, vielleicht 4-mal so groß wie ich. Oh, und dann habe ich ihn so angeguckt, dann habe ich die Sitzplatz angeguckt und habe ich gedacht, nur du brauchst meine auch, das ist klar, aber wir schaffen das irgendwie. Und er saß und er hat, sagt man, geschnarcht, sagt man so auf Deutsch? Ich sag, der war so ein Schnarchbär, aber der hat der hat so laut und war so groß, hat seine Ellenbogen so in meinen Bauch gehabt und 11 Stunden 30 Minuten lang und nicht ein Platz in die Flieger frei. Gar nichts frei. Ich habe sogar Leute auf die Toilette gesehen, dass die dort, ich glaube, die haben auch dort gesessen. Das war total, wirklich, da war nichts anderes. Die ganze Ding ausgebucht, genau. Oh ja, und dann geht es weiter so. Aber das ist fantastisch, wie gut der Herr ist, oder? Sind wir dann beim Frühstück, hat er seine ganze Tasse Kaffee auf mich auch hat er umgekippt, aus Versehen. Das war so die letzte obendrauf, weißt du. Genau. Und dann sind wir in München gelandet und das war tatsächlich wirklich so, wenn ich die letzte gehabt habe, habe ich heute Morgen die Anschlüsse nicht gekriegt. Das war so fantastisch. Die war fast die letzte und in München ist umgestiegen, gekriegt nach Dresden und Axel war da. Halleluja. Heute Nachmittag, heute 4-5 Stunden ins Bett geschlafen. Halleluja. Gut gegessen und so wunderbare Anbetung. Was mehr kann man haben? Amen. Bei euch heute Abend zu sein. Halleluja. So, das ist wunderbar. Ja, der Herr, das ist so, ne? Der Feind will manchmal Dinge tun, aber Gott kann sogar daraus was Gutes hervorbringen, oder? Wirklich, das ist wahr. Der Herr kann das tun. So, das war so meine Zeit, hier bei euch zu kommen. Aber ich freue mich so, weil es wirklich Spaß hier zu sein, wirklich heute Abend. Ich habe eine kleine Botschaft heute Abend, dann wollen wir noch ein paar Leute prophetisch dienen. Ich habe so eine Karte hier mitgebracht, von was ich später in ein paar Minuten erkläre. Aber es geht heute Abend um die ganze Sache Anbetung ins Buch Daniel. Und ich bin immer noch mit dem Buch Daniel beschäftigt, bin dabei, das auswendig zu lernen. Es geht nicht mehr so schnell, wenn man über 50 ist. Und ich brauche mehr Tasse Kaffee, um die Kapitel hochzuholen jetzt. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch, genau. So geht es da um heute Abend. Und das ist nicht meine Präsentation, aber das sieht gut aus. Amen. Danke dir. Soll ich was klicken hier bei mir? Da drauf, Apple TV, ne, genau. Ich habe heute Abend ja zwei Computer mitgebracht. Falls der Feind eines zerstören will, haben wir immer noch einen anderen. Nein, es ist ein Witz, genau. Ich habe Axel gesagt, was wir eigentlich machen müssen, ist, man muss so beten, oh Herr, sei mit mir, wenn ich jetzt nach Kopenhagen fliege. Weil der Herr weiß, ich komme nach Dresden. Aber wenn ich Kopenhagen sage, dann denkt der Feind, aha, okay, Kopenhagen. Dann zerstöre alle Kopenhagen-Flüge und wir können nach Dresden. aber vielleicht nicht. Ne? Genau, so heute Abend so Anbetung im Buch Daniel. Und wir wollen so ein paar von den Geschichten so anschauen. Ich weiß, es ist ein bisschen klein da oben. Wenn ich das ein bisschen größer mache, kann ich machen. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ne? Wird es noch kleiner? War die andere besser? Ist okay so? Genau. Jetzt schauen wir schnell nur die ganze Geschichte mit Daniel an. Und hier 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach dieser Begebenheiten, eure fantastische, wunderbare Sprache, was für mich so schwer ist, da prüfte Gott dem Abraham, 1. Mose 22, Vers 1. Und da prüfte Gott der Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch dein Sohn, dein einziger, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihm dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seine Esel und nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an dem Ort, den Herrn Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham sein Auge und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Interessant ist, wir sind die Glaubens sozusagen Kinder Abrahams, oder? Und Abraham zuerst, bevor er Isaak opfern wollte oder das gemacht hat, was Gott ihm gefragt hat, hat er es angebetet. So Abraham als Anbeter. Er hat auch auf diesem Ort dann erst angebetet. Nur so ein bisschen über diesen Berg Moria. Wer weiß, dass das ein Ort ist, David hat ein Stück davon für 50 silberne Schekel gekauft. Und später hat er das für 600 goldene Schekels gekauft, die ganze Berg dort, Moria. Dort steht natürlich der erste Tempel, was Salomo gebaut hat, auf diesem Berg. Und man sagt heute, dieser Fels, ne, wo Abraham dann angebetet habe oder wo er Isaak opfern wollte, ist dann natürlich dieser Fels. Oder wo wir heute sagen, das ist, wo der Felsendom ist. Und hier habe ich so, ich werde das hier lassen, wenn Leute nachher das schauen will, das ist richtig interessant. Hier ist das in die Präsentation auch ein bisschen einfacher, aber ist nicht so groß. Aber dort siehst du diese Fels. Sagt man, das ist, wo Abraham angebetet hat und wo er der Isaak opfern wollte. Ne? Dieser Fels war in Allerheiligtum, in die erste Tempel. Dieser Fels heute ist auch bei die zweite Tempel, natürlich war er in Allerheiligtum unten. Dieser Fels ist heute, wo man die Felsendom habe, auf dem Tempelberg in Jerusalem. Ne? Dort, so sieht es heute aus. Der Tempelberg, dort der Felsendom, innen drin dieser Fels, wo man sagte, dass Abraham Isaak geopfert haben, aber wo er angebetet habe. Genau. Ich habe nur ein ganz kleines Bild dann wieder hier von der Tempelberg, wenn man das von weiter sieht, damals, wo Abraham dann angebetet habe. Wenn wir schauen, die Wörter, was benutzt wird für das Wort Anbetung auf der Hebräisch, es bedeutet hinzufallen, körperlich dich zu beugen, mit körperlich dich hinzugeben als eine Anbeter. Äußerliche Anbetung und wie wir letztes Mal auch gesagt haben, nicht nur innerlich in mein Herz irgendwo, mein Körper gebe als ein Anbetungsinstrument mit meinem Körper dem Herrn anzubeten. Genau. Und da sieht man das, opfern, er wollte opfern und Anbetung bringen, wie wir gesagt haben. Dann ist die Geschichte natürlich weitergelaufen. Ihr kennt alle die Geschichte. Damals kamen die Babylonier dann und die haben Jerusalem angegriffen. Die haben die Tempel zerstört, die erste Tempel, was gebaut ist. Und die haben Gefangenen mitgenommen nach Babylon, heute Irak, ne? Babylon, und die haben Tausende, wie gesagt hat, und Millionen Juden dort umgebracht, die Tempel zerstört. Und interessant ist, die haben Gefäße aus der Tempel mitgenommen und die haben die mitgenommen nach Babylon und die haben das dort in diese babylonische Tempeln gebracht, weil der Feind will alles, was Gott gehöre, will der Feind für sich nehmen. Und er will Dinge, was an Gott geweiht ist, will er verunreinigen. Wie bei Menschen. Und er hasst das, wenn irgendwas total Gott gehört. Und natürlich bis in die Anbetung. Weil er will die Anbetung haben, was eigentlich Gott gehört. Bevor er aus dem Himmel geschmissen worden ist, war er so die Hauptanbetungsengel, ne? Der Lucifer, bis er gesagt hat, ich will meinen Thron über Gottes Thron erheben. Und dann hat der Herr ihn aus dem Himmel geschmissen. Er wollte die Anbetung für sich haben. Die Sache hat sich nicht geändert. Das ist immer noch der Hauptwunsch der Teufel, ist um Anbetung zu haben. Die Anbetung, was Gott gehört, für sich zu nehmen. Wenn er das nicht schafft, dann will er die Anbetung, was Gott gehöre, stoppen. Natürlich will er die Tempel verunreinigen. Er will die Tempel zerstören, weil er hasst die Gegenwart Gottes. Alles, was mit Tempel zu tun haben, altertestamentisch, Tempel zu tun haben, neutestamentisch, wir, hat zu tun mit der Gegenwart Gottes. Ne? Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Es geht um die Anbetung, es geht um die Gegenwart Gottes. Heute Abend waren wir der Herr hier so fantastisch angebetet. Man hat die Gegenwart spürbar gespürt, oder? Fühlbar, man konnte das fühlen, oder? Die Gegenwart Gottes, oder? Man kann das, nicht das, aber man kann der Heilige Geist, es ist, ob man sagen, ich kann dich sozusagen, ich spüre dich so, ich kann dich wie antasten, ich weiß, du bist da, deine Gegenwart, ne? Genau. So immer war der Herr, sucht immer einen Wohnort, wo er mit seiner Gegenwart wohnen kann. Und wir als neutestamentische Gemeinde, wir machen dann eine geistliche Tempel. Und dort kann der Heilige Geist dann mit seiner Gegenwart jetzt wohnen. Dann kann die Gegenwart Gottes Dinge tun, was bei Menschen unmöglich ist. Weil bei Gott ist alles möglich. Amen. Aber seine Gegenwart muss dort sein, dass er das überhaupt dann machen kann. Gottes Gegenwart muss erst da sein, bevor er das machen kann. Genau. Das ist die Geschichte dann weiter. Und die haben den Daniel dann zu der Zeit dann mitgenommen als Gefangenen. Er ist mitgenommen nach Babylon. Und er kam dann, hier kommt die Geschichte dann, Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr des Regierung Joachims, des Königs von Juda. Und wie vorher gesagt hat, der Bibel ist 100% auch historisch, faktisch, Halleluja. Ich habe gedacht, es ist eine neue Erfindung. 100% korrekt, der Bibel. Amen. Das ist die einzige religiöse Buch, was 100% historisch, faktisch korrekt ist. Jede Datum stimmt. Auch mit der Geschichte. 100% korrekt, genau. Der Heilige Geist hat nicht einen Fehler gemacht bei der Schreibung dieses Buches. Das ist, warum der Feind es so hasst und das ist, warum er so versucht, dieses Buch aus unserer Zeit rauszunehmen, wie weit er das machen kann, möglich kann. Genau. So, hier lesen wir weiter. Da, der König von Babel, kam er nach Jerusalem und belagte es. Angegriffen, ne? Millionen Juden umgebracht, Tempel zerstört, weil der Feind hasst Gott, hasst alles, was Gott gehört. Und der Herr gab Joachim, der König von Juda, in seine Hand, weil es war schon prophezeit, dass das kommt. Wenn sie nicht Buße tun, dann kommt sowas. Sogar Jeremia hat auch darüber prophezeit. Das kam nicht einfach nur so. Der Herr hat schon vorher darüber gesprochen. Ne? Das ist so. Jetzt lesen wir weiter. In seiner Hand. Und ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinjar, Babylon, in das Haus seines Gottes und brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Jetzt war da verschiedene Gefäße, ne, was die benutzt hat in die Tempel. Manche aus reines Gold, ne, was man da braucht bei den Opfern und alles. Und hat die dann diese Gefäße mitgenommen. Weil der Feind hat wie eine Faszination mit Gottes Gegenwart. Und hat diese Gefäße dann mitgenommen in einen babylonischen Tempel hinein. Der Feind heute noch, er macht diese Vermischung, weil er hasst, wo Dinge 100% Gott gehört. Er weiß, er kann das nicht total stoppen, aber wenn er das dann vermischen kann, dass ein Gefäß, was Gott geweiht ist, was 100% in die heilige Gegenwart Gottes sein soll, wenn das dann in ein babylonischer Tempel ist, kannst du sehen, was für ein Gräuel das für Gott ist. Nee, das gehört mir. Jetzt ist es in die Tempel eines anderen Gottes. Wird jetzt benutzt in ein andere, zu einem anderen Gott hin. Und kannst du das vorstellen, wie viele tausende Kilometer ist das? Von Jerusalem bis Babylon. Zu Fuß oder zu Pferd, war kein ICE. Und die haben diese Gefäße bewahrt, weil die haben gedacht, okay, das sind Schmuckstücke, die Gegenwart Gottes ist da drin. Ne? Oder diese Gefäße war in die Gegenwart Gottes. Und jetzt ist es mitgenommen, all dieser ganze Weg nach Babylon wird in ein fremdes Tempel gebracht und wird jetzt benutzt, die Dämonen hin. Interessant. Schauen wir weiter. In so einer Zeit hat Daniel gelebt. Daniel war ungefähr 17 Jahre alt, als das geschehen ist. Und er ist als ungefähr 17-jähriger Mann ist er mitgenommen dann und kommt in dieses System dort und hat trotzdem Gott gedient. Und genau das ist unsere Aufgabe in die Zeiten, in denen wir jetzt leben. Die gleiche Berufung auf Daniel ist auf unser Leben jetzt. Wir wohnen leben in einem dämonischen, babylonischen System. Sogar in die sogenannte christliche Welt kommt die Vermischung mehr und mehr jetzt von den babylonischen Systemen mit ehemaligen christlichen Systemen. Das ist, was heute jetzt im Gang ist, weil der Feind ist dabei, jetzt die Tempel zu verunreinigen und alles, was Gott gehöre, zu verunreinigen, weil er hat Angst für die 100% Gegenwart Gottes. Es ist für ihn okay, wenn da ein bisschen Gegenwart Gottes ist. Aber die 100%ige Gegenwart Gottes kann kein Dämon mehr aushalten, Krankheit kann nicht mehr aushalten. Alles muss gehen in die 100%ige Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das kommt. Und ich glaube, es kommt auch wieder zurück in unsere Zeit. Genau. Hier lesen wir im Esra über diese Gefäße schnell. Esra 5, Vers 14. Und genau die gleiche Geschichte. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Haus Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem herausgenommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte. Siehst du? Und wir sind jetzt die Gefäße. Na? Und wir sind jetzt, die Gegenwart Gottes ist jetzt auf uns. Und wenn der Feind es machen kann, dass manche Christen sind dann in diese babylonischen Tempeln kommen kann, auch nur für die Einheitssache. Er hat genau geschafft, was er damals geschafft hat. Und das ist sehr im Gang momentan. Sehr. Schau hier weiter. Nahm der König Kyros aus dem Tempel zu Babel heraus. Und da war dieser König Kyros. War nicht gläubig. Mein persönlicher, ich will keine Politik reden hier, aber mein persönlicher, ich mag falsch sein auch, der hat mir nicht das nicht gezeigt, es ist mein persönlicher Glaube. Ich denke, der Trump ist wie eine Kyros von damals. Dieser König war interessant, war nicht gläubig, aber er hat gesagt, die Tempel, wir müssen die Tempel wieder herbauen. Und all diese Gefäße und alles, was wir damals genommen hat, müssen wir wieder zurück. Sinn. Interessant. Er hat, obwohl er nicht gläubig war in der Sinne, nicht göttlich war, hat er sogar bezahlt, dass die wieder zurückgehen kann zu Jerusalem und dass die zweite Tempel wieder herbaut werden kann. Der Kyros. Interessanter Mann, wenn du ihm studiert, so ins Buch Daniel. Esra 15. Und er sagte zu ihm, nimm diese Geräte, siehe hin, lege sie im Tempel zu Jerusalem wieder. Jetzt gehen die Geräte wieder zurück von Babylon, wieder zurück nach Jerusalem. Und das Haus Gottes soll an seine frühere Stätte wieder aufgebaut werden. Interessant ist, weil wenn der Herr einmal Platz genommen hat, dann will der Herr das für immer haben. Der Herr will das nicht teilen. Und so genau mit unserem Leben, oder? Wenn jemand einmal wirklich vom Herzen sein Leben Jesus gegeben hat, Es kann sein, dass der Feind die Person versucht, wieder wegzunehmen, wieder zurückzunehmen oder was noch. Aber der Herr wird immer weiter kämpfen, so ein Mensch wieder zurückzuhaben. In interessanter Weise, damals war das in die Natürliche bei dieser Sache, ne? Unter der alten Bund. Und natürlich sind wir nicht unter der alten Bund und wir wollen kein Juden werden, weil wir können keine Juden werden. Auch wenn du, wenn Leute was noch tun, man kann das ja nicht machen. Amen. Wir sind als Heiden geboren, aber wir sind eingepropft. Amen. Halleluja. Und wir feiern damit. Amen. Und wir gehen nicht zurück zum alten Bund. Wir haben einen neuen Bund, obwohl unsere Wurzel in die alte Bund ist. Und das ist super, wenn man die Sache klar machen kann. Dann können wir ruhig über solche Dinge reden. Weil die Gefahr ist, wenn man sowas aufstellt, dann wollen alle Leute jetzt plötzlich Juden werden. Und weil sie jetzt heute nicht gekommen ist, weil das jetzt die Sabbat heute angefangen hat und die wollten ja nicht hierher fahren, wie traurig. Wie viel haben sie dann verpasst? Amen. So, genau. So, das ist super, aber dann kann man trotzdem mit den Dingen reden, weil das klar ist. Wenn es nicht so klar ist in die Lehre einer Gemeinde, dann kann ich sowas nicht machen, weil im nächsten Moment wollen alle jetzt Juden werden. Ne? Und das ist richtig schmerzhafte Sache hin. Genau. Und sowas müssen wir uns nicht antun. Halleluja. Genau. Genau, jetzt haben wir die Geschichte so ein bisschen klar, der Daniel. Ihr kennt alle die Geschichte hier weiter. Lesen wir in Daniel 5, Vers 1. Der König Belsasar mache seine 1000 Gewaltige ein großes Mahl und vor dem 1000 trank er Wein. Belsasar befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, der sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hat, um das nur wieder zu zeigen. Siehst du diese, wo der Feind Geräte haben will oder Dinge haben will, was Gott gehört? Und wie gesagt, das heute hat es mit uns zu tun, hat es mit Menschen zu tun, ne? Weil Gott wohnt nicht mehr in einem Ort, wo was mit Menschenhand gemacht ist. Amen. Der Herr wohnt jetzt in den Neuen Bund in uns. Amen. So, aber das ist nur, um zu zeigen, wie das damals war. Ich habe ein schnelles Selfie gemacht von dem Tempel damals. Und genau, das ist bei dieser erste Tempel von damals. Genau, gehen wir schnell zu Kapitel 2 und wir reden über Anbetung ins Buch Daniel. Hier lesen wir Vers 19, Kapitel 2. Jetzt fängt es an mit der Anbetung. Hierauf wurde Daniel in ein Gesicht bei Nacht des Geheimnisses offenbart. Interessant, bei Nacht. Ne? Es ist ja nicht schön, dass der Herr braucht keine Taschenlampe. Amen. Er braucht kein Licht, weil er ist das Licht. Amen. Und er kann nachts dir Dinge zeigen. Die Nacht ist manchmal schön. Eine Nacht hatte ich mit meiner Mutter da im Krankenhaus verbracht. Und wie gesagt, die Nachbarn waren taub, meine Mutter hat extra Schlaftablett. Das war super Zeit zu beten, wirklich super. Und das ist ja schön, die Nacht ist schön zu beten, oder? Bin ich einfach hin und her gelaufen in einem Zimmer, Sprache gebetet. Freue mich so über Zunge reden und Sprache reden, Amen. Und das war so schön, weil nachts ist Dinge mehr ruhig. Amen, nachts ist eine schöne Zeit mit dem Herrn, oder? Das ist so. Genau, aber schlafen ist natürlich auch gut. Und dann schau mal Daniel seine Anbetung. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Siehst du, er war ein Anbeter. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kann man ein schönes Lied schreiben mit dieses Lied. Ne? Denn seins ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und andere Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Schau mal, Daniel wohnt in die babylonische System. Nebukadnezar opfern Babys zu den Göttern. Babylonische Anbetung. Boah, wie schlimm ist das? Trotzdem bleibt Daniel, hat sich an Gott gegeben und er bleibt dem Herrn treu. in die Mitte des Systems. Das ist unsere Herausforderung heute. Einfach so zu bleiben bei dem Herrn, dich nicht verunreinigen lassen durch die Dinge, was jetzt im Lauf ist, in unsere, unter unsere Systeme, wo wir wohnen. Er führt andere Zeiten. Er gibt den Weisen die Weisheit, verständigen Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist, weiß, was in die Finsternis ist. Bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott, meinem Vater, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit, Kraft verliehen hast und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Siehst du, Anbeter, Daniel, als ein Anbeter, und im Moment zeige ich dir Daniels körperliche Anbetung, wie er das macht. Er nutzt ein paar Wörter hier, gepriesen, das Wort Barach, zu knien, hinzufallen, nicht die Knie des Herzens, die innere Knie meiner Seele, Knie, körperliche Knie. Natürlich ist das so, ich kann nicht im Zug mich hinknien, wenn alles okay ist. Die Leute werden denken, dass ich krank bin, ich werde mich zum Krankenhaus bringen. Ich meinte, es gibt natürlich eine Zeit, wo wir innerlich singen. Ist absolut so. Aber da, ihr wisst, was ich meine, das ist ein körperlicher Ausdruck als einer Anbeter. Ne? Er nutzt das Wort Dank, ist das Wort Hebräisch Yada, die Hände auszuwerfen. Hem. Innerlich und äußerlich. Hände. Amen. Er sagt Lob, nutzt das Wort Shabbat, laut auszurufen. Daniel als einer Anbeter. Genau. Kommen wir schnell zu Kapitel 3. Wir schauen, wir reden über die Anbetung ins Buch Daniel. Der König Nebukadnezar ließ ein größeres Standbild anfertigen. Jetzt kommt die Anbetung. 60 Eilen hoch, 6 Eilen breit, fast wie die Mann neben mir im Flieger. Da stellte er in die Ebene Dürer in die Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Strapazen vorstehen, Statthalter versammeln. Siehst du, die Autorität, die Räte, die Hochzeitsmeister, Richter, Gerichtsbeamten, Provinzvorstehen, damit sie alle zum Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Hier ist was Interessantes. Es ist ein Bild, ne, ein Standbild. Das Wort Bild in die Hebräisch bedeutet ein Phantom. Ein Schatten von die Richtige. So, sag mal, ich habe jetzt das hier als ein Standbild. Eigentlich ist das Wort bedeutet, dass es ein Schatten von die Richtige. Das heißt, hinter dieses Bild ist der Richtige. Das ist die Schatten. Wer ist der Richtige? Der Feind. Die Bilder sind die Phantome oder die Schatten von der Richtige. Und überall, wo Menschen Bilder, Statuen anbeten, beten sie den Teufel an, obwohl sie ihn nicht sehen kann. Der Bild ist die Schatten von der Richtige. Das ist interessant. So, der Richtige ist da hinten. Und da stellt dieses Bild auf und jetzt kommt die Einweihung des Bildes. So wieder, hier stehe ich, dort ist mein Schatten. Das ist das Wort Bild, was benutzt wird. Aber ich bin der Richtige. Dort ist das Standbild. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Auch wenn Menschen vor einer Statue von Maria sich beugen, da hinten ist nicht der Maria, ist was anderes da hinten. Weil der Herr hat gesagt, wir dürfen kein Bild anbeten, uns beuge vor kein anderes Bild, Statur. Wie wieder gesagt, die Statur, was man sieht, das ist warum in vielen Götzendiensten, so andere Götzendienste, die Statur sieht zu schön aus manchmal. Meistens hässlich. Oder? Und die Leute schauen das so an und es sieht so, und du denkst, boah, ich kann verstehen, dass die Leute das anbeten, weil das sieht irgendwie übernatürlich aus. Weil da hinten ist die Richtige. Das ist ja nur die Schatten von der Richtige. Und schau, was passiert. Wow. Weiter. Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme. Du lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stimme, Sprache. Sobald ihr die Klang der Hörner, Flöte, alle Arten von Musik hören, sollt ihr niederfallen. Nicht in Klemmen, auch im Herz, das ist okay. Der Feind sagt, nein, wenn du mich anbetest, dann machst du das nicht im Herz irgendwo. Dann will ich deinen Körper haben. Weil ich weiß, was los ist, wenn du das tust. Und ich verstehe, dass manchmal ist man einfach zu müde zu stehen im Gottesdienst. Es war. Dann singe ich auch im Herz. Ich will ja, weißt du, was ich meine? Aber wenn es irgendwie machbar ist, und ich sage ja nicht, wir wollen keine Punkte sammeln in der Sinne. Jesus hat es gemacht. Aber ich meinte damit, dass manchmal hört man zum Beispiel Lobpreisleiter, was jetzt sage, hallo, guten Abend. Ja, wenn du mitsingen willst, ist ja gut. Wenn nicht, ist auch gut. Wenn du klatschen willst, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Wenn du dich hinlegen willst, wenn wir tanzen, ist auch okay. Der Herr kennt dein Herz. Das stimmt, der Herr kennt mein Herz. Aber der Feind weiß genau, was los ist in die geistige Welt, wenn wir anfangen, Gott zu anbeten mit unserem Körper, mit dem Tempel. Und wenn er das stoppen kann, dann macht er das mit seinem ganzen Sein. Und schau hier, wer aber nicht hinfällt und anbeten, der soll augenblicklich in die glühende Feuerofen geworfen werden. Wow. Oh. Der Feind sagt nicht, du kannst mal heimgehen und mal überlegen, es klatsche überhaupt für dich. Oder in theologische Diskussion, ob Anbetung ja wirklich, ob wir das ja wirklich brauchen. Weil Jesus hat doch alles gemacht. Ist so? Die Engel macht doch einen besseren Job, die kriegen doch keine Halsweh. Lass die das machen. Warum sollen wir? Genau, dann können wir eine Stunde später kommen. Die Engel hat es gemacht und dann machen wir Amen. Das ist nicht so. Das ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Der Herr will meine körperliche Anbetung, deine körperliche Anbetung. Wir als Gefäße hingegeben, gereinigt, rein vor dem Herrn, geweiht für den Herrn in die Tempel. Amen. Weiter. Darum fliehen zu bestimmter Zeit, als alle Völker der Klang der Hörner, Flöte, Stürmen, Laute, Hafen, von alle Arten von Musik hören. Und siehst du, alle Arten von Musik. Der Feind sagt, ich nehme die klassische, ich nehme die Orgel, ich nehme Hip-Hop, ich nehme Rapping, ich nehme Schlagzeuge, gib mir alles. Christliche Kreise sagen, oh, ein Schlagzeug ist vom Teufel. Wir wollen ja nur Orgel oder nur das oder nur das. Nein, das gehört alles dem Herrn. Die klassischen Stile, die Hip-Hop, die Schlagzeug, die Orgel, die alles. Amen. Schau, was passiert. Und schau, der Feind nutzte Musik, weil er war der Anbetungsengel. Jetzt kommt da diese Anbetung zu dieser Phantom, die Schatten. Er ist da hinten und jetzt nutzt er die Musik, weil er ist ein Musiker. Gott hat ihn geschaffen mit Musik in sich, als Anbeter. Jetzt wird dieses Bild hingegeben, aber wer steht da hinten? Satan selber. Er nutzt das Wort niederfallen, Nafal, hinzufallen, körperlich anbeten, wieder körperlich hinzufallen, sich hinzugeben, körperlich. Ich denke, guck mal bei anderen Religionen, was für körperlicher Aufwand die dort bringen. Ganz alte Männer, Schuhe ausgezogen und trotzdem alle da zusammen mit alle körperlich. Da sagt keiner, hey, nein, du brauchst nichts machen, mach das in dein Herz. Geh Kaffee trinken und mach es in dein Herz, ist okay. Nein, nein, nein. Weil der Feind kennt die Macht davon, wenn Anbetung körperlich geschehen. Und schau weiter in Daniel, ihr kennt die Story. Nun sind da jüdische Männer, die über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Schadrach, Meshach, Abednego, diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht. Ich frage manchmal, warum sagt der Wort Gottes Göttern? Weißt du warum? Weil der Feind hat immer Plan B, C, D, E, F, G. Wenn einer nicht funktioniert, hoffentlich funktioniert die andere. Unser Gott ist ein Gott. Da ist kein Plan B. Er ist der Plan. Und als Elia die Baal-Propheten dort gehabt hat, was hat er zu denen gesagt? Ja, ruf ein bisschen lauter. Vielleicht ist dein Gott, jetzt schlaf er jetzt. Ich kann mir vorstellen, wie die Baal-Propheten denken, ja, es kann sein, ne? Wenn du ihn brauchst, ist er müde. Und dann hat Elia gesagt, vielleicht ist er auf einer Reise. Und wenn du das Original schaue, bedeutet das, vielleicht ist er auf der Toilette. In die Original kannst du das aufschauen. Dann kannst du sagen, wir sehen, wie die Baal-Propheten denken, ja genau, wenn du ihn brauchst, muss er auf die Toilette. Also wirklich. Ist interessant. Götter. Ne? Er braucht Götter. Unser Gott ist ein Gott. Er braucht keinen anderen Gott, ihm zu helfen, wenn er vielleicht auf die Reise gehen muss. Unser Herr geht nie auf die Reise. Er wird auch nicht müde. Amen. Er braucht keinen Urlaub. Sorry, ich kann dir heute nicht helfen. Ich bin zu beschäftigt mit den Koreanern heute. Niemals. Amen. Fantastisch. Schau weiter. Diese Männer können achten nicht auf dich und beten das goldene Bild nicht an, den du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmender Zorn, dass man Schadrach, Meshach, Abednego kommen lassen. Sogleich wurden jene Männer von der König gebracht. Schadrach, Meshach, Abednego antwortete und sprach zum König. Hier, schau mal. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, den wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll. Ha? Wir predigen immer, Gott wird das immer machen, Gott wird dich immer helfen, er wird dich immer heilen. Nein, das weiß wir nicht. Johannes der Taufer ist in Gefangenschaft gestorben. Jesus war draußen, hat die Wunder getan. Jesus hat ihn nicht rausgenommen. Er kann das machen. Aber ich glaube, die Zeit ist jetzt hier, wo in die Christen wir die Entscheidung treffen. Wenn der Herr mich hier raus helfen, Halleluja. Aber wenn der Herr mich hier raus nicht helfen, frag ich Gnade, dir trotzdem treu zu bleiben. Amen. Jesus hat dann Johannes seinen Jüngern gesagt, sagt Johannes, die Blinde sehen, die Taube hören, die Tote, und gesegnet ist der, der nicht Anstoß nehmen. Amen. Und Johannes, kannst du dir vorstellen, als die dann kam, ihm zu töten, was er gedacht hat in seinem Herz? Was? Ich bin die Vorbereitete der Messias. Ich bin der Prophet. Wir sind auch noch Familie, auch noch. Man macht nicht so mit Familie. Und ich habe das alles gemacht und trotzdem wird ich ja umgebracht. Die Männer hat das gesagt. Die haben gesagt, der Herr kann das tun. Der Herr kann alles tun. Aber die haben gesagt, wenn es nicht so sein soll, unser Gott, den wir dienen, kann uns daraus nehmen. Und auch wenn nicht so, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, den du aufgestellt hast. Ihr kennt die Story weiter. Ins Feuer. Und wer haben sie in die Feuer kennengelernt? Der vierte Mann. Jesus. Weil sie nicht angebetet habe. Siehst du die Wichtigkeit unserer Anbetung? Siehst du, was passiert, wenn wir sagen, nein, ich will dem Herrn, bei dem Herrn bleiben, ich will nicht geteilt sein in mein Herz, ich will ein Anbeter bleiben. Und wenn diese Sache kommt, und weißt, ich glaube, es kommt. Ich weiß nicht, wie sie das machen, technisch, aber eine Sache weiß ich, es kommt wieder und es wird um Anbetung gehen. Ob sie die Technik benutzen heute, ich weiß nicht. Eine ist sicher, der Feind wird, bevor Jesus zurückkommt, wieder versuchen, die Anbetung zu holen, was Gott gehört. Und schau weiter, ihr kennt die Story. Jetzt kommen wir Kapitel 3. Da ergriff Nebuchadnezzar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Schadrach, Meshach und Abednego. Nicht gepriesen sei mein Gott. Gepriesen sei dein Gott. Sogenannte Nebuchadnezzar hat das gesagt, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat. Trotzdem hat das Nebuchadnezzars Herz nicht verändert. Er ist trotzdem hart geblieben, wie es ist. Schauen wir ganz schnell Daniel selber. Wir sind fast durch. Kapitel 6. Daniel ist ungefähr 70 Jahre alt jetzt in die Geschichte. In Kapitel 6. Er war 17, als er mitgenommen ist. Hier aus dieser Zeit. Mitgenommen nach Babylon. Und jetzt ist er ungefähr 70 Jahre alt. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass der Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in sein Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, dass man ihn zu einem bestimmten Ort hinbete, kam hierher. Weil sie haben damals zu Jerusalem hin gebetet. Und weiter. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder. Körperlich und betete und danke vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Als 17-Jähriger hat er gesagt, ich will mich nicht verunreinigen. Durch sein ganzes Leben hat er einen Anbetungsstil entwickelt, sodass man mit 70 Jahren gesagt hat, wie er das immer gemacht hat. Wird das nicht schön sein, wenn wir dann vielleicht sterben, bevor Jesus zurückkommt, wenn die Leute dann über uns reden, dass die dann sagen, boah, weißt du, der war so ein Anbeter. Immer wenn die Anbetung angefangen hat in der Gemeinde, war er immer sofort dabei. Eine Sache weiß ich noch, er hat ja immer so geklatscht. Wird das nicht schön sein? Er hat einen Lebensstil, einen Anbetungslebensstil entwickelt. Das ist fantastisch, dass wir hierher kommen können in die Gebäude. Wunderbares Soundsystem, fantastische Musiker. Halleluja. Aber es wird auch schön sein, wenn der Herr uns jetzt helfe, unsere persönliche Anbetungszeit auch zu entwickeln. Sag, Herr, ich weiß, mein Programm ist voll. Ich verstehe hier in Deutschland auch, ihr Lieben, ihr arbeitet so hart hier. Ihr müsst die ganze Europa versorgen. Vielen Dank dafür. Aber nicht zulassen, dass der Feind dein Zeit so raube, dass wir nicht eine, du weißt, was ich meine, ein Lebensstil oder in die Gemeinde bin oder nicht, nicht nur am Sonntag. Weißt, das ist ja keine, ich will keinen Mensch angreifen, ich selber bin dabei. Ich sage, Herr, helf mir, ich will das wie ein täglicher, natürlich beten, Bibel lesen, alles da, aber Anbetung, körperlich Anbetung, ne, zu haben. Weiter sagt er, von seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat, da stürmte jede Menge herein und fand Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Ist es nicht schön, dass wenn der Feind nach uns suche, dann findet er uns und wir sind mit sowas beschäftigt. Stark, oder? Weiter, da sprach Daniel zu dem König. O König, mögest du ewig leben. Weißt du, Daniel hat trotzdem dieses System respektieren. Dieses ein König, ist Öffentlichkeit, das ist Menschen mit Autorität. Die Gemeinde, wir als Christen, gehen wir mit den Politikern, gehen wir mit Respekt um. Und das hat er gemacht. Er hat sie trotzdem respektiert. O König, mögest du ewig leben. Vielleicht meinte Daniel in die Ewigkeit, hoffentlich kommst du zum Herrn oder sowas. Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und die Rachen der Löwen verschlossen. Ihr kennt die Story? Daniel ist zum Löwen geschmissen, weil er nicht angebetet habe. Er hat ein Phantom, ein Statur, was nicht die wirkliche Sache ist, aber nur die Schatten ist, von der Teufel dahinten. Der Feind hat mehrere Schatten, weißt du? Schau mal, wenn ich hier stehe, sieht mein Schatten so aus. Wenn ich dort stehe mit einem anderen Licht, dann sieht es so aus. Manche Statur sieht so aus. Manche Statur sieht so aus, manche Statur sieht so aus, so aus, so aus. Aber es ist alles ein Feind mit verschiedenen Schatten, was angebetet werden. Weiter. Oh, dass sie mir kein Leid zugefügt hat, weil von ihm meine Unschuld offenbart war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Nichts Böses. Und wie ich immer sage, ist, kannst du schauen, wenn der Löwe geguckt hat und gedacht hat, jetzt endlich kommt der Frühstück und heute ein bisschen Fleisch, ne? Und das Land dann da unten gelandet ist und die Löwe ihm so angeguckt hat und gedacht hat, Familie. Und die Hauptlöwe so, wir fressen nicht unsere Familie, ne? Einer von uns. Wir fasten auch heute, sorry. Und die Löwe so, okay, nur Gemüse wie er. Und Daniel so, bin froh, dass ihr fasten heute. Amen. Schau, wie wichtig war das, dass der Feind das sogar gemacht hat. Ihr kennt alle die Story, das hat der König so angetan, so angerührt, dass der Daniel daraus, lebendig daraus kommt. Schnell. Letzte Kapitel oder vorletzte Kapitel, Kapitel 11. Und es wird auch nicht, hier geht es um den Antichrist in Daniels Buch, Daniel 11, Vers 37. Er wird sich auch nicht um die Gott seiner Väter kümmern. So, er kommt aus einer Religion. Genau welche, weiß wir nicht. Noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott. Sondern gegen alle wird er groß tun. Am Ende mit der Antichrist geht es um Anbetung. Und er wird jede Religion stoppen, Das ist, warum er jetzt erste Religionen vermischen muss. Weil wenn ich meine Religion aufgegeben habe, mich mit einer anderen Religion eins zu machen, dann kann ich ganz schnell dann wieder alles aufgeben. Und dort stehen wir jetzt, wo der Feind die Religionen vermischen, sodass die Buddhisten die Buddha aufgeben, teilweise, und zu kommen, die kommen, dann habe ich eigentlich meine Religion schon aufgegeben. Dann kann ich schnell die ganze Sache nutzen und es dann zu ein anderer bringen. Und das ist, was momentan dran ist in der Welt. Vers 27, und er wird mit dem vielen ein fester Bund schließen. Ihr kennt das alle hier, eine Woche lang, diese 7 Jahre. Und in die Mitte der Woche wird er Schlachten, Opfer, Speiseopfern aufhören lassen. Wenn wir dann in die alte Bund die Wiederbauung der Tempel sehen, und jetzt sieht es so aus. Irgendwie muss nicht für uns, aber für die alte Bund der Tempel wieder erbaut werden. Und dann kommen die Schlacht- und Speisopfer. Und er wird das dann erst zulassen und dann stoppen. Und dann wird stehen bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung. Das ist dann die letzte Anbetung, Versuch von der Feind, um die Menschen zur Anbetung zu bringen, ihm hin, für ihn. Und interessant ist, die Dinge, was jetzt laufen, es kann sein, dass wir viel mehr noch hören über die Tempelberg, in die Geschichte jetzt, es kommt. Interessant ist, aber das hat für uns als Christen, es ist für uns wie ein Zeichen. Wir brauchen nicht ein dritter Tempel für uns. Aber von dem alten Bund, die Leute, was noch unter dem alten Bund sind, die Juden, die wird das haben. Aber wir, für uns ist es ein Zeichen. Genau. Und dann, das zeige ich Sonntag oder ein bisschen später. Letzte, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg, zeige Jesus alle Reiche in einem Augenblick, und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben von Adam, das stimmt, und ich gebe sie, wer mich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so sollen alles dir gehören. Ha? Sagt der Teufel zu Jesus. Sein Versuch, Jesus zu kriegen als Anbeter. Das Wort anbetest, proskeneu, wie ein Hund, was so eine Hand so ablecken, sag mal so ablecken, genau, wie ein, ne, so beugen. Bedeutet das Wort, ne? Die Füße Jesus zu küssen, so Anbetung zu bringen. Wenn du das tust, dann gebe ich das dir alles. Und was hat Jesus ihm gesagt? Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben. Warum ist unsere Generation in so großer Gefahr? Weil unsere Generation weiß nicht, was geschrieben ist. Warum ist manche Christen in Gefahr? Weil sie behaupten, dass sie einen prophetischen Eindruck haben, weiß aber nicht sogar, was schon geschrieben ist. Bau ein ganzes Leben oder irgendwas auf ein prophetisches Eindruck. Und weiß nie mal, was geschrieben ist über die Sache. Jesus, das Tora, er war der Tora. Er ist der lebendige Wort Gottes. Er hat nicht zum Feind gesagt: Weißt du, ich sag dir prophetisch. Was? Sogar Jesus hat Wort, geschriebenes Wort. Nicht ein prophetischer Eindruck, nicht eine Prophetie, nichts sowas hat das Wort Gottes gesagt. Es steht geschrieben. Ha, du sollst dem, was sagt er? Du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die Unterschied zwischen dienen und anbeten. Die Lüge ist auch, ach, wenn du dein, weißt du, wenn du nur ein gutes Leben leben, dann ist es wie Anbetung. Nein, das ist dienen. Ich kann dienen, ohne anzubeten. Wenn du ja nur ein gutes Leben, der Herr sieht es doch. Ja, warum sollen wir dann anbeten? Weil mein Gebet ist doch auch wie Anbetung. Nein, dienen und anbeten. Das sind zwei Dinge. Siehst du, der Feind hat so viele Ideen gebracht, um das zu stoppen. Weil er weiß die Macht davon. Weil eigentlich geht es alles um Anbetung. Warum hat die dem Herrn, der David, warum wollte er Gott ein Haus bauen? Weil er wollte einen Wohnort, Anbetung, einen Ort der Anbetung. Salomo, Mose mit der Stiftshütte, es geht um Anbetung, sodass ein Ort ist, wo Gottes Herrlichkeit wohnen kann, wo man ihm anbeten kann, in seiner Gegenwart, Präsenz sein kann. Amen. Amen. Halleluja. Es steht geschrieben. Amen. Es steht geschrieben. Halleluja. Wir wollen Anbeter sein. Halleluja.